Ja, wollen wir noch zusammen zu Gott beten und ich bitte dazu aufzustehen. Herr Jesus Christus, wir wollen dir danken, dass auch heute Morgen so ein Gnadentag sein darf für unser persönliches Leben. Wir wollen dir danken, weil du ein Gott bist, der sich mitteilen möchte. Mitteilen durch sein Wort, durch Gedanken, die uns dabei kommen. Durch Gespräche, durch Lieder. Herr, und wir möchten auch heute auf dich hören. Bitte hilf uns, dass wir erkennen, was du uns zu sagen hast und gib uns auch die Gnade, dass wir dann auch den ersten Schritt tun in die richtige Richtung, auf dem guten Weg. Herr, so segne du uns. Wir erwarten dein Reden. Amen. Letzte Woche waren Kirsten und ich mit Ralf, unserem Schwiegersohn, sowie Johanna nach Burghausen gefahren. Wir hatten ein besonderes Ziel. Dort wollten wir ein Auto anschauen, und zwar, wenn es uns gefällt, besser gesagt, wenn es Ralf und Johanna gefällt, dann soll das dann auch gekauft werden. Und dann standen wir vor diesem schönen Stück Blech. Jetzt kam die Probefahrt. Kirsten hat schon ihre Kamera gezückt und ich stand auch so am Wegrand und habe gewunken. Ja, und die beiden saßen dann da drin. Ich meine, nicht jeder hat ein Lenkrad gehabt, also Ralf fuhr und Johanna war nebendran und beide haben sich sehr gefreut. Was wäre, wenn es sich da herausgestellt hätte, also wenn wir das Auto uns anschauen, dass das gar keinen Motor hätte. Ja. Also Sie sind ja von München gekommen nach Traunreuth, dann sind wir hier von Traunreuth nach Burghausen gefahren und dann wären wir dort angekommen und ja, der Verkäufer hätte dieses Auto in den höchsten Stücken gelobt und wir wollten fahren und da fehlt der Motor. Ja, also zu Recht hätte man doch den Verkäufer darauf angesprochen, ja, also Moment, Sie wollen uns ein Auto verkaufen ohne Motor, wie geht denn das? Das ist doch verrückt. Jedes Auto muss doch einen Motor haben. Eine Blumenvase braucht keinen Motor, aber ein Auto braucht einen Motor. Das gehört zum Auto dazu. Ja, es ist für uns selbstverständlich. Autos haben Motoren. Warum? Weil man mit dem Auto fahren will. Weil man mit diesem Auto Ziele erreichen will. Ja, dazu ist das Auto da. Heute geht es darum, was einen Christen in Bewegung setzt. Und zwar selbstverständlich in Bewegung setzt. So selbstverständlich wie der Motor, das Auto. Wir lesen ja so fortlaufend in der Heiligen Schrift. Und da sind wir heute im 2. Korintherbrief, Kapitel 5. 2. Korintherbrief, Kapitel 5, Vers 11 bis 21. In unseren Gemeindebibeln, die ja links und rechts so am Ausgang sind, da ist es auf Seite 1212. Also 1, 2, 1, 2 kann man leicht merken. 2. Korinther, Kapitel 5, Vers 11 bis 21. Die Frage ist, was treibt die Jünger von dem Herrn Jesus an, für ihren Herrn zu arbeiten? Da heißt es, Paulus schreibt hier, in dem Bewusstsein, dass der Herr zu fürchten ist, suchen wir daher, die Menschen zu überzeugen. Gott aber sind wir offenbar. Ich hoffe aber auch, in eurem Gewissen offenbar zu sein. Denn wir empfehlen uns nicht nochmal selbst euch gegenüber, sondern wir geben euch Gelegenheit, euch unseretwegen zu rühmen, damit ihr es denen entgegenhalten könnt, die sich des Äußeren rühmen,
aber nicht des Herzens. Denn wenn wir je außer uns waren, so waren wir es für Gott. Wenn wir besonnen sind, so sind wir es für euch. Denn die Liebe Christi drängt uns, da wir von diesem überzeugt sind. Wenn einer für alle gestorben ist, so sind sie alle gestorben. Und er ist deshalb für alle gestorben, damit die, welche leben, nicht mehr für sich selbst leben, sondern für den, der für sie gestorben und auferstanden ist. So kennen wir denn von nun an niemand mehr nach dem Fleisch. Wenn wir aber auch Christus nach dem Fleisch erkannt haben, so kennen wir ihn doch nicht mehr so. Darum, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. Das alles aber kommt von Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat, durch Jesus Christus, und uns den Dienst der Versöhnung gegeben hat, weil nämlich Gott in Christus war und die Welt mit sich selbst versöhnte, indem er ihnen ihre Sünden nicht anrechnete und das Wort der Versöhnung in uns legte. So sind wir nun Botschafter für Christus. Und zwar so, dass Gott selbst durch uns ermahnt, so bitten wir nun stellvertretend für Christus, lasst euch versöhnen mit Gott. Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden. Dieser Abschnitt hat so viel verschiedene Gedanken, können wir heute gar nicht durchdenken. Aber drei Dinge sind mir da wichtig und lasst uns mal über diese Dinge reden. Einmal ist mir wichtig geworden, wohin soll der Christ denn bewegt werden? Im Bild gesprochen ist der Christ quasi dieses Auto, welches in verschiedene Ziele bewegt werden soll. Zweitens, was ist der Treibstoff, der den Christen voranbringt? Hier geht es um den ständigen Zufluss, worüber sich der Christ Gedanken machen soll und muss. So wie ein fahrendes Auto ständig Benzin braucht, oder Diesel oder Gas, ja, ständig, damit es vorankommt, so auch der Christ, er soll sich mit Gedanken ständig beschäftigen. Und dann zum Dritten, was ist denn der Motor des Christen? Der Motor stellt die Grundlage dar. Mit und ohne Benzin ist er vorhanden, aber erst durch den Motor, der mit ausreichend Benzin angetrieben wird, kommt dann auch das Auto zum Ziel. Zuerst möchte ich mit euch darüber nachdenken, wohin geht die Reise? Wohin soll der Christ hier auf dieser Erde sein Leben hinsteuern? Was sagt der Text? Paulus sagt in Vers 5, dass sie Menschen suchen, dass sie mit Menschen in Kontakt treten wollen. Paulus sagt, sie suchen Menschen zu überzeugen. Das heißt, Christen suchen andere Menschen hier auf dieser Welt, wollen Menschen einladen. Und wie sollen sie sich denn ihnen gegenüber verhalten, diesen Menschen? In Vers 20 wird klar, dass die Christen sich so verstehen sollten, anstelle Christi. Also die Stellvertreter Christi. Das ist also hier nicht der Papst gemeint, sondern alle Jünger von Jesus sind Leute, die Jesus schickt zu anderen Leuten, und sie sollten sich selbst als Botschafter, als Stellvertreter von Christus sehen.
Das heißt, was aus ihrem Mund kommt, aus der Christenmund, soll von dem Herrn Jesus bejaht werden und gesagt werden, ja, das stimmt, das ist mein Sprachrohr. Wir haben als Christen also einen Auftrag. Wir haben von unserem Herrn klare Ziele bekommen. Der Mensch, der Christus noch nicht kennt, soll durch uns die Möglichkeit bekommen, ihn kennenzulernen, Botschafter sein. Menschen, die von ihrem Herrn begeistert sind. Wir sollten selbst begeistert sein von unserem Heiland, von unserem Erretter, von unserem Herrn, der uns gut führt. Und das sollten wir den anderen weitersagen. Die anderen einladen, auch diesen Herrn zu ehren, seine Gaben zu schätzen und seine Führung dankbar anzunehmen. Das Ziel, das wir Christen hier auf dieser Erde ansteuern, soll immer sein, wo ist ein unerlöster Mensch, der Christus noch nicht kennt, und sich ihm nähern. Und wenn es hier in Traunreuth noch solche gibt, dann haben wir hier noch eine Aufgabe. Und dann, was soll denn dieser Mensch hören? Vers 20, er soll die Bitte hören, bitte lass dich versöhnen mit Gott. Es ist nie ein Zwang, ja, sondern es ist eine Bitte. Du bist noch nicht versöhnt. Bitte. Denk über Gott nach. Er reicht dir die Hand. Schlag ein. Lass dich versöhnen mit Gott. Also das Ziel ist, ganz klar, Menschen in unserer Umgebung. Nun der Treibstoff. Worüber soll sich der Christ Gedanken machen? Wie auch der Motor, woher soll der immer wieder sein Treibstoff beziehen? Also er muss ja immer mit Benzin versorgt werden. Mit was soll sich der Christ beschäftigen? Wenn der Christ zu dem noch unerlösten Menschen kommen will, muss er eines im Blick haben. Vers 11. Oder 5. Gott ist zu fürchten. Gott ist zu fürchten. Liebe Leute, so ein sanfter Gott, der nur zu allem Ja und Amen sagt, diesen Gott kennt die Bibel nicht. Und so ein Gott ist für uns Menschen auch nicht anbetungswürdig. Was will man denn mit einem solch weichgespülten Gott, der nur den Menschen hinterherhechelt und sagt, schaut doch auch noch ein bisschen auf mich, ich brauche eure Anerkennung. Ja? So einen Gott gibt es gar nicht. Für viele soll Gott ihre Wünsche erfüllen. Und dann kann Gott wieder gehen, wenn er mir da und dort geholfen hat. Und dann bin ich wieder mein eigener Herr. So einen Gott gibt es nicht. Der Gott, den die Bibel beschreibt, ist von uns Menschen zu fürchten. Es ist der Gott, der zornig ist über unsere Sünde und der garantiert Sünde richten wird. Da lässt die Bibel keinen Zweifel. Sünde wird gerichtet. Und da gibt es auch gar keinen anderen Weg. Gott ist zu fürchten. Und wenn jemand Gott nicht fürchtet, dann hat er Gott noch nicht erkannt. Dann hat er einen anderen Gott sich gebastelt. Aber der lebendige Gott, der eine Realität ist, der diese Welt auch überdauert, der wird im jüngsten Gericht Menschen, die noch mit ihrer Sünde behaftet sind, für alle Ewigkeit in die quälende Gottesferne schicken. Es wird schrecklich sein,
in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Hebräer 10, Vers 31. Einmal soll der Christ sich mit Gott, der zu fürchten ist, beschäftigen. Da nicht so schnell weggehen, sondern die Heiligkeit Gottes betrachten. Die Worte, die über diesen heiligen Gott in der Bibel steht, zu Herzen kommen lassen und auch dazu Ja sagen. Manche sagen, ja, wir verkündigen eine Frohbotschaft und keine Drohbotschaft. Ich weiß nicht, ob ihr das auch schon mal gehört habt, ja, wir verkündigen die Frohbotschaft. Demgegenüber möchte ich einige Aussagen von dem Herrn Jesus stellen. Im Johannes Kapitel 3, Vers 36, da sagt der Herr Jesus, wer an den Sohn glaubt, der hat ewiges Leben. Wer aber dem Sohn nicht glaubt, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Oder in Matthäus 10, Vers 28, und fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, die Seele aber nicht zu töten vermögen. Fürchtet vielmehr den, der Seele und Leib verderben kann in der Hölle. Oder Lukas 12, Vers 5. Ich will euch aber zeigen, wen ihr fürchten sollt. Also direkt fürchten sollt. Fürchtet den, welcher, nachdem er getötet hat, auch Macht besitzt, in die Hölle zu werfen. Ja, ich sage euch, den fürchtet. Und das können wir in allen Bibeln nachlesen. Ja? Worte des lebendigen Gottes, Worte Jesu. Was soll man dazu sagen? Der Herr Jesus ist offensichtlich nicht einer, der nur Frohbotschaften verkündigt. Offensichtlich. Er weiß um den Zorn Gottes. Er weiß um das Gericht. Und es wäre absolut fahrlässig, unverantwortlich, wenn man um eine Gefahr weiß und den Menschen nicht davor warnt. Unverantwortlich. Wir müssen dies nicht gleich den Menschen sagen, sondern es geht um Leben oder Tod. In diesem Bewusstsein, Gott zu fürchten, deshalb rettet die Menschen. Sicher mit Bitten, nicht mit Gewalt. Menschen auch erfahren sollen. Also auf der einen Seite Gott zu fürchten, aber auf der anderen Seite ganz alleine auf der Welt wäre. Ich sehe den Herrn Jesus, bevor er auf dieser Welt war, ihr persönlich ja, etwas über das Reich Gottes. Er nimmt sich Zeit für sie. Dann sehe ich ihn, dass er am Brunnen sitzt, in der Mittagshitze und weiß, da musste er ja hingehen. Er weiß, jetzt kommt bald eine Frau, die in der Gesellschaft ausgestoßen ist. Ja, die kommt in der Mittagshitze, weil diese Frau wahrscheinlich auch die Gemeinschaft mit anderen meidet, denn sie wollte dort Wasser schöpfen und man geht ja nur, wenn es kühl ist, so schwere Lasten tragen. Sie kommt in der Mittagshitze und da wartet der Herr Jesus auf sie, um ihr zu helfen, diesem einen Menschen. Und dann sagt er das Beispiel von dem verlorenen Schaf. Der Hirte weiß, wie viele Schafe er hat, 100 Stück, aber er zählt durch, 99 sind es ja nur. Ja, wo ist denn das eine Schaf? Und dann geht der Hirte zu dem einen Schaf und sucht es. Wenn ich über die Liebe von Jesus nachdenke, dann ist mir dies einmal sehr wichtig. Es geht nicht darum, ja, dass es jetzt gleich 100
bekommen die Botschaft gesagt oder 200 oder 300, sondern Jesus kümmert sich um den Einzelnen, als ob er allein auf dieser Welt ist. Und wisst ihr, der ganze Himmel freut sich, wenn ein Einziger umkehrt und Buße tut. Der ganze Himmel schaut auf die Menschen und dann, wenn einer da ist, der vielleicht nach 20 Jahren endlich sein Leben in die Hände von Jesus gelegt hat, endlich ist sein Stolz ja gebrochen, endlich ist dies, dass er sagt, ja, mein eigenes Leben ist ja doch ein Scherbenhaufen, jetzt gebe ich noch den Rest Gott. Und dann jubelt der Himmel. Warum? Weil der Einzelne wichtig ist. Und so hat es Jesus auch gezeigt. Und so auch der Christ. Für ihn ist der Einzelne wichtig. Wenn ich an die Liebe Christi denke, dann denke ich auch an seine Unempfindlichkeit. Eine Unempfindlichkeit gegenüber anderer Meinung. Er schert sich nicht darum, was die anderen sagen oder auch was mal so für ihn herausspringt. Der Herr lässt sich darauf ein und er gibt sich ganz hin. Die Freundschaft zum Menschen, die zu den unteren Schichten gehörten, unteren Schichten der Gesellschaft wie Fischer, Zöllner, Huren oder allgemein Sünder, das macht ihm gar nichts aus. Ihr werdet Fresser, Weinsäufer und Freund der Sünder genannt, Lukas 7, Vers 34. Warum? Weil er sich mit solchen Leuten abgab. Man hat ihn auch dann in diese Kategorie hineingesteckt. Und er suchte jederzeit den Willen Gottes. Aber er hatte keine Not damit, dass man ihn dann verspottet hat und auch falsch angeschuldigt hat. Die Liebe des Herrn Jesus sieht nicht den Schmutz des Menschen, sondern er sieht den Menschen selbst. Das war mir bei der Vorbereitung sehr wesentlich und sehr wichtig, dass Jesus unempfindlich ist gegenüber von Meinungen, was andere über ihn sagen. Er geht seinen Weg und er sucht den Menschen, die ganz tief drin stecken und sich selbst überhaupt nicht helfen können, die ganz verschmutzt sind. Die Liebe des Herrn Jesus ist auch in die Herzen der Jünger gegeben. Wenn ich an diese Liebe Christi denke, dann denke ich nicht nur, dass sie den Einzelnen sieht und dass sie sich nicht scheut vor verachteten Sünde, Dreck und Sucht. Ich sehe auch in der Liebe des Herrn Jesus seine Mühe. Seine Mühe, die er hat, um Menschen überhaupt zu erreichen. Ich sehe seine Opferbereitschaft und seine Hingabe. Die zweite Meile gehen, der Mantel, der nach dem Hemd folgt, übergeben. Die 7x70 Vergebungsmöglichkeiten, die sind an dem Herrn Jesus offenbar. Wir haben bei ihm immer wieder eine Chance. Jeder hat die Chance, einen Neuanfang zu wagen. Jeder hat eine Chance, noch einmal zu Jesus zu kommen. Er sagt, kommt zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Und da hat er das nicht an einer Zahl abhängig gemacht, wo er sagt, ja, 10-mal dürft ihr kommen, am 11. Mal ist mal Schluss. So nicht. Warum hat jeder eine Chance? Nicht, weil man mit Christus machen könnte, was man will, sondern weil dieser Herr gnädig ist. Nicht, weil Jesus irgendwie vergesslich wäre. Ja, jetzt bist du schon 300 Mal gekommen, also die letzten 250 habe ich einfach vergessen oder so. Nicht, weil er vergesslich wäre, sondern weil er einfach gnädig ist und er weiß, wir hätten anders gar keine Chance, gar keine Möglichkeit, mit Gott zu leben. Wir brauchen Gnade. Und die Liebe Christi macht das deutlich. Johannes hat einmal gesagt, als er so sein Johannesevangelium geschrieben hat, und von seiner Fülle haben wir genommen, Gnade um Gnade. Wir bezieht es auf die Jünger. Das heißt, wir alle waren und sind von Gottes Gnade abhängig. Wie jemand, der ja Gnade braucht, in dem Sinn, dass man so mit einem Eimerchen hingeht zum Meer der Gnade. Und dann schöpft man es für den heutigen Tag. Und wenn es verschütt gegangen wäre, ja, wenn ich wieder gefallen bin, dann darf ich wieder mit meinem Eimerchen dorthin zum Meer der Gnade. Und das Meer wird nicht leer. Es ist da. Wenn ich an die Liebe Christi denke, denke ich an den gnädigen Gott. Die Hand des Herrn Jesus ist für einzelne Menschen ausgestreckt. Er bittet manchmal Jahrzehnte, dass doch endlich der Ungläubige seinen bösen Weg verlässt und dass er sich von ihm retten lässt. Lange klopft der Herr Jesus an die Tür und er bemüht sich so lange, bis es ganz klar ist, dass dieser nicht kommen will. Und was dann? Hierzu fällt mir eine Aussage des Herrn Jesus über Jerusalem ein. In Matthäus 23, 37. Da heißt es: Jerusalem, Jerusalem, die du die Propheten tötest und steinigst, die zu dir gesandt sind. Wie oft habe ich deine Kinder sammeln wollen, wie eine Henne ihre Küken unter ihre Flügel sammelt. Aber ihr habt nicht gewollt. Wird es dann über das Leben des Ungehorsamen vielleicht so heißen? Matthias, Matthias, der du die Botschaften der Heiligen Schrift dein Leben lang abgelehnt hast. Zu dir sind sie gesandt worden. Wie oft habe ich dich zu mir gerufen, dass du unter meinem Schutz die Hölle nicht erleben musst. Und du hast nicht gewollt. Die Liebe Christi sieht den Einzelnen, scheut sich nicht der Gemeinschaft mit ihm und bemüht sich um ihn. Und dabei ist die Rettung vor den Folgen der Sünde im Mittelpunkt. Dann komme ich noch zum dritten und letzten Punkt. Was ist der Motor? Es geht hier um die Grundlage bzw. die Voraussetzung, ohne alles andere wertlos wäre. Und hier möchte ich nur einen Vers betonen. Steht in Vers 21. Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden. Hier sehen wir auf der einen Seite das Ziel Gottes. Was hat Gott für ein Ziel? Ein Ziel mit uns Menschen. Dieses Ziel lautet: Menschen sollen, obwohl sie von Natur aus Sünder sind, und somit auch ständig sündigen, gerecht werden. Wisst ihr, ich glaube, es gibt keine Sekunde, wo wir nicht auch sündigen. Denn wir lieben Gott nie, wie er es verdient hat. Auch in unseren heiligsten Stunden nicht. Wir sind Sünder und sündigen. Aber diese sollen gerecht werden. Das heißt, dass genau diese Menschen bei ihrer Beurteilung durch den allerhöchsten Richter als freie Leute, als gerechte Leute den Gerichtssaal verlassen können. Dass der Richter sagt, nichts ist an diesem Mann oder an dieser Frau auszusetzen. Sie sind ganz und gar gerecht, ganz rein. Da ist nichts zu sehen, kein Hauch. Gottes Ziel ist, dass an den Sündern keine Sünde entdeckt wird und dass er so sein geliebtes Geschöpf für immer in seine Arme schließen kann, dass dieser Mensch für immer die Gemeinschaft mit Gott im Himmel genießen darf. Das ist das Ziel Gottes. Und was wird hier dann von Jesus gesagt? Es heißt von ihm, er wusste von keiner Sünde. Natürlich wusste Jesus von der Sünde, in der Weise, dass er ja persönlich darunter litt, dass die Menschen hier sündigen. Der Vater, der Heilige Geist und der Sohn leiden an dem, dass hier ständig der Wille Gottes missachtet wird. In dieser Weise kannte der Herr Jesus natürlich Sünde. Aber er kannte sie nicht aus seinem Herzen. Er kannte sie nicht in der Weise, dass er so mit der Sünde in Berührung kam, als ob er sie getan hat. Er tat alle Zeit den Willen Gottes. Sein Herz war rein. Und dann, wie bekam der Herr Jesus die Schuld der Menschen zu spüren? Die Schuld von allen Menschen, und zwar zu allen Zeiten? Im 1. Johannesbrief, Kapitel 2, Vers 2 heißt es, also 1. Johannes 2, Vers 2, er ist das Sündopfer für unsere Sünden, aber nicht nur für die unseren, sondern auch für die der ganzen Welt. In welcher Weise wurde der Herr Jesus das Sündopfer für die ganze Welt? Im 1. Petrusbrief heißt es, er hat unsere Sünden selbst an sein Kreuz getragen auf das Holz, damit wir den Sünden gestorben der Gerechtigkeit leben mögen. Durch seine Wunden seid ihr heil geworden. Das hat dies im Blick. Der Herr Jesus trug an seinem Leib, quasi wie ein Rucksack, die Sünden dieser Welt ans Kreuz, und dort bezahlte er für diese Sünden. Da könnte man noch sagen, nun, es war die Last, die der Herr Jesus trug. Er schleppte diesen Rucksack. Er schleppte diese Sünden ans Kreuz. Er litt in der Weise, dass er die Last der Sünde spürte. Aber die Bibel spricht noch mehr. Im Garten Gethsemane betete der Herr Jesus: Vater, wenn dieser Kelch nicht an mir vorübergehen kann, ohne dass ich ihn trinke, so geschehe dein Wille. Sicherlich ist der Kelch trinken ein Ausdruck für einen Weg zu gehen. Aber es sieht so aus, dass der Herr Jesus noch mehr damit meinte. Es ging nicht nur um einen schweren Weg zu gehen, sondern er musste ja mit der Sünde verbunden werden. Dass diese Sünde getrunken wird, aufgenommen wird. Ja, dass er sich mit der Sünde auch beschmutzen lässt. Aber auch dieser Gedanke ist noch nicht der letzte. Hier in diesem Text sehen wir, da heißt es, er wurde für uns zur Sünde gemacht. Das heißt, er wird zur personifizierten Sünde. Alle Sünden dieser Welt, alle Sünder dieser Welt sind gebündelt bei dem, der am Kreuz hängt. Und dann wird er bestraft, als ob dieser, der am Kreuz hängt, der Auslöser und Durchführer von sämtlichen Sünden wäre. Er war es ja nicht, er wurde aber das. Und Gottes Zorn, der gerecht ist über jeden Sünder, straft seinen Sohn. Und dieser Sohn litt für uns, für die Welt. Und das ist die einzige Möglichkeit, um Menschen zu erretten. Dass der Herr Jesus sich in dieser Weise hingab, nicht nur Sünde als Rucksack, nicht nur Sünde in sich aufnehmend, sondern zur Sünde selbst werden. Und dann frag ich euch und mich, kann Jesus mehr machen? Gibt's da noch eine Steigerung? Und sehen wir darin die Liebe von Jesus, mit welch einer starken Liebe er retten will? Wir sehen hier den Einsatz. Wir sehen ihn auch hier, wie wichtig es Gott ist, Menschen zu retten. Und hier sehen wir die feste Grundlage, auf die die Rettung basiert. Der Motor, mit oder ohne Sprit, ist da. Die feste Grundlage ist in die Geschichte eingebrannt. Christus starb am Kreuz und er ist natürlich auch auferstanden. Und das ist unverrückbar. Und darauf gründet sich alles, auch unser Glaube. Und die Arbeit im Reich Gottes, und wenn das nicht das Zentrum ist, ist alles vergebens. Der Sprit, den der Christ braucht, ist zum einen das Wissen, Gott ist wirklich zu fürchten, aber auch das andere, die Liebe des Herrn Jesus, drängt uns zu dem Einzelnen. Und das Ziel, habe ich schon gesagt, das Evangelium für die noch unerreichten Menschen. Möge Gott uns die Gelegenheit schenken, gerade in der Weihnachtszeit mit anderen Menschen über den Heiland, der sie heil machen kann, zu sprechen. Welt ging verloren, Christus geboren. Freue dich. Amen.